Also, Jesaja 53, 1 bis 3. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wer spricht denn eigentlich in diesem Text? Wer ist es wir? Wer steht hinter dem wir? Und wer sind die Verkündiger? Denn hier steht ja, wer glaubte unserer Verkündigung? Und dann wird deutlich, also wir haben nicht geglaubt, ja, wir haben ihn verachtet. Also sind die, die es verkündigt haben, nicht die, die es auch nicht geglaubt haben. Jedenfalls zunächst erstmal nicht. Die, die die Botschaft verkündet haben, das sind die Propheten. Das ist Jesaja, das sind andere Leute, die sozusagen im Auftrag Gottes das Wort verkündet haben. Im Kapitel vorher werden es die Freudenboten genannt. Die Freudenboten, wo man schon die Fußtritte von diesen Freudenboten, die sind schon wunderbar. Und deshalb könnte man das vielleicht besser so übersetzen. In manchen Bibeln steht es auch so ähnlich drin. Aber wer von uns glaubte dem, was uns durch die Propheten verkündet wurde? Ja? Wer glaubte dem uns Verkündeten? Wer glaubte der Botschaft, die wir immer gehört haben, die wir alle kannten? Und am Ende kommt raus, ja, wir haben es nicht geglaubt. Ne? Wir haben der Botschaft, die uns verkündet wurde, nicht geglaubt. Der Botschaft, die durch Propheten verkündet wurde, über diesen König, diesen Knecht, über Rettung, über Sündenvergebung, über unsere Verlorenheit. Wer hat es geglaubt? Wir haben es nicht geglaubt. Also das Wir steht ganz konkret für die Zeitgenossen von Jesus. Oder da passt es am allerbesten. Ja, die Zeitgenossen von Jesus, die kannten die Botschaft der Propheten, aber sie haben sie nicht geglaubt. Und dann kommt Jesus selbst, sie sehen den Messias leibhaftig und auch ihm haben sie nicht geglaubt. Ja, steht da dann, und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Also der Arm des Herrn, das ist immer so ein Bild für das Handeln Gottes. Also es geht nicht nur um die Verheißung, um diese Verkündigung, wir hatten zur Verkündigung geglaubt, sondern sogar die Erfüllung, ja, das Handeln Gottes. Auch das wurde nicht wahrgenommen, nicht geglaubt. Ja. Jesus kam und wirkte und dementsprechend wird dann auch dieser Vers im Neuen Testament zitiert in Johannes Kapitel 12, Vers 37. Ich lese euch das vor. Da steht, obwohl er, also Jesus, so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, ja, der Arm des Herrn war wirklich deutlich geoffenbart, hier handelt Gott. Das sind Wunder, die hier geschehen. Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. So sollte das Wort des Propheten Jesaja in Erfüllung gehen, dass er gesagt hatte, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Also, sie erkannten ihn nicht an, sie glaubten nicht an ihn. Mein Thema lautet heute, der Knecht des Herrn, warum Menschen dem Evangelium nicht glauben. Erstmal Menschen ganz allgemein. Und mein erster Punkt lautet Unglaube, warum die Menschen nicht an Jesus glauben. Also, im zweiten Punkt stelle ich dann die Frage, warum Christen nicht an Jesus glauben, Jesus nicht vertrauen. Aber jetzt wollen wir erstmal Menschen allgemein uns anschauen. Jesaja 53 klagt über die Ungläubigen zur Zeit Jesu. Es klagt also über die, die es hätten besser wissen müssen. Im Gegensatz zu ihnen haben die Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, ihn mit Freuden angenommen. Ja, wir haben das heute gehört, Jesaja 52, Vers 15. Die noch nie was davon gehört haben, die Heiden, die haben es angenommen. Aber was sich zu Jesu Zeiten abgespielt hat, das sehen wir zu allen Zeiten. Oftmals glauben die der Predigt nicht mehr, die die Botschaft kennen, die in Kirchen groß geworden sind, die in christlichen Ländern leben, die es hätten wissen müssen. Also irgendeinem Ureinwohner in irgendeinem Stamm, der noch nie was von Jesus gehört hat, ja, dem kannst du das nicht vorwerfen, aber hier im christlichen Abendland oder ehemals christlichen Abendland, da, wo sie es hätten wissen müssen, da wird es nicht geglaubt. Dagegen nehmen die, die es noch nie gehört haben, die dann aber davon erfahren in der Mission, durch die Mission, die Botschaft mit Freuden auf. Also das passiert zu allen Zeiten. Das ist natürlich erstmal eine Warnung an uns. Wir gehören dazu denen, die die Botschaft kennen. Ja? Hoffentlich gehören wir nicht zu denen, die es, obwohl sie sie kennen, obwohl sie es wissen, nicht glauben. Jesaja, den ganzen Propheten Jesaja, den nennen ja manche, das ist das Evangelium im Alten Testament, weil da so viel von Jesus die Rede ist. Und in diesem Evangelium im Alten Testament ist das Kapitel 53 das Evangelium im Evangelium. Also mehr geht nicht. Ja? Neben Psalm 22, der ja heute auch schon zitiert wurde, ist das das Kapitel, was am deutlichsten auf Jesu stellvertretenden Opfertod am Kreuz hinweist, was ihn ziemlich deutlich beschreibt. Und obwohl die Botschaft so überaus klar ist, die Verkündigung ist so überaus klar, es bleibt dabei, sie haben der Verkündigung nicht geglaubt. Warum? Trotz der Propheten, trotz der Erfüllung durch Jesus, trotz der autoritativen Verkündigung durch Jesus, trotz der Wunder, haben sie nicht geglaubt. Es gibt sicherlich viele Gründe für Unglauben, aber Jesaja 53, die ersten Verse, sie nennen uns den Hauptgrund. Die Juden glaubten Jesus nicht, weil ihnen seine Knechtsgestalt, die er angenommen hatte, nicht gefiel. Und wir kennen die Evangelien hoffentlich alle, wir kennen diese ganzen Berichte, ja, dass sie eben Jesus nicht angenommen haben, weil dieser Messias, dieser Jesus, der von sich behauptete, der Messias zu sein, einfach nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hatten. Er hat nicht ihren irdischen Erwartungen von Macht und Herrlichkeit entsprochen. Sie haben sich über den Messias ein bisschen was Herrlicheres vorgestellt als dieser armselige Wanderprediger. Aber es gab noch einen Grund, warum sie Jesus nicht glaubten. Es war nicht nur seine Knechtsgestalt, sondern die hier in Jesaja 53 verheißen wird, sondern weil Jesus die gleiche Botschaft vertrat wie Jesaja 53. Na, Jesaja 53 macht er deutlich, dieser Knecht hat so sehr gelitten, nicht aufgrund seiner Sünden, sondern aufgrund eurer Sünden, auf unsretwillen hing er dort. Ja, unsretwillen geschah das, weil wir so mies sind, weil wir so voller Sünden sind. Also Jesus wies auf die Sünden der Menschen hin. Und das war einfach unerträglich. Zum Beispiel bei der Gelegenheit, wo Jesu eigene Brüder ihn auffordern, komm, geh doch nach Jerusalem, geh doch mal aufs Laubhüttenfest, zeig doch mal dort, wer du bist, was du drauf hast, dass du wirklich Wunder tun kannst und so weiter. Und Jesus sagte, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Also Jesus, wer Jesus begegnete, merkte einfach, wie sündig er ist. Und das war für sie umso unerträglicher, weil sie Jesus selber keine Sünde nachweisen konnten. Also da ist so ein einfacher, armer, ungebildeter in ihren Augen, ja, keine offizielle Ausbildung, Wanderprediger, und der stellt sie einfach nur bloß. Jesaja 53, Vers 1 nennt uns dann den tieferen Grund, warum sie ihn nicht annahmen, warum sie eigentlich ihn verachteten und mit ihm überhaupt nicht zurechtkam. Was war der tiefere Grund? Warum konnten selbst seine eigenen Jünger nicht an ihn glauben? Der Grund, den Jesaja 53, Vers 1 nennt, ist das dürre Erdreich. Sie waren das dürre Erdreich. Das Volk Gottes war das dürre Erdreich, aus dem diese Wurzel hervorging. geistliche Dürre. Ja, das ist das Problem. Die religiöse Führungselite verlor sich in Haarspaltereien, in Spitzfindigkeiten. Sie gaben dem Volk keine geistliche Nahrung, sondern Steine, geistliche Steine zu essen. Also der Boden in den Herzen war überhaupt nicht bereitet, Christus anzunehmen. Selbst so ein geisterfüllter, mächtiger Prediger wie Johannes der Täufer, so der absolute Predigerstar damals, alle sind zu ihm hingegangen. Selbst er konnte dieser Dürre kaum entgegenwirken. Dürre. Er sagt ja auch, ich kann euch nur mit Wasser taufen, ja? Aber es kommt einer, der wird dann diese geistliche Dürre wirklich was dagegen tun. Er wird euch mit Feuer und mit Geist taufen. Die geistliche Dürre war so groß, dass selbst die, die an Jesus glaubten, nicht an ihn glaubten. Also nicht wirklich auf ihn vertrauten oder ihn verstanden. Seine Jünger, okay, die sahen diesen schlichten Wanderprediger, diesen Außenseiter immerhin als Messias an. Sie erkannten, ja, der ist was Besonderes, der kommt von Gott, das haben sie schon erkannt. Sie haben sich nicht daran gestoßen, dass das so ein einfacher Typ war. Aber immer wenn Jesus dann von der bevorstehenden Erfüllung von Jesaja 53 sprach, also vom Kreuz, vom Leiden, dann wollten sie es nicht wahrhaben. Einmal, als Jesus wieder sein Leiden am Kreuz, seinen Tod vorhergesagt hat, da steht dort Lukas 9, Vers 45, sie aber verstanden das Wort nicht. Es war ihnen verborgen und sie begriffen es nicht. Also wir haben das heute ja schon gehört, wenn eine Sache dreimal wiederholt wird, dann absolut taub. Die haben es einfach nicht aufnehmen können. Null Verständnis, ja? Sie verstanden das Wort nicht, es war ihnen verborgen, sie begriffen es nicht, doch sie fürchteten sich, ihn nach dessen Bedeutung zu fragen. Sie haben noch nicht mal sich gewagt, ihn danach zu fragen. Sie wollten das nicht. Und jetzt kam es natürlich zu diesem verhängnisvollen Zusammenhang. Weil die Juden Jesus ablehnten und verachteten, kreuzigten sie ihn. Weil er aber für den Menschen gekreuzigt wurde, wurde er erst recht abgelehnt. Nicht nur von den Juden, sondern von vielen, vielen Menschen bis heute. Ja, das ist dieser Zusammenhang. Sie haben ihn abgelehnt, darum wurde er gekreuzigt. Und diese Kreuzigung führte dazu, dass er noch mehr abgelehnt wurde. Übrigens, wenn ihr müde seid, versucht mitzuschreiben oder steht auf, trinkt einen Schluck Wasser. Ich weiß, das ist so die härteste Zeit jetzt am Nachmittag, nachdem man sich ausgepowert hat, das Leben genossen hat, sich noch richtig mit Kaffee vollgehauen hat und Kuchen jetzt ein Schläfchen machen, das wäre gut. Aber ihr müsst irgendwie den Kampf kämpfen, ja. Denn ich frage euch heute Abend wieder ab. Ja? Ich sag's immer noch. Ja, es wird's. Also die Verachtung der Menschen führte zum Kreuz und das Kreuz führte zu noch mehr Verachtung bei den Menschen. Wir haben den Vers heute auch schon gehört, den Paulus dann schreiben muss, 1. Korinther 1, 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir, Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wenn wir das Wort Kreuz hören, oder wenn wir ein Kreuz sehen, dann denken wir automatisch an Jesus, das Evangelium, Glauben, Rettung, all diese schönen Sachen. Die Zuhörer von Paulus, ja, die sozusagen ihn auf irgendwelchen Straßenplätzen, Synagogen, sonst wo gehört haben, von Jerusalem bis nach Korinth, die verbanden mit Kreuz etwas ganz anderes. Das Kreuz stand für sie für die so ziemlich grausamste, erniedrigendste Hinrichtung der damaligen Zeit. Das wäre so wie Paulus, ich halte heute euch einen Vortrag über die Giftspritze. Und morgen lade ich euch ein, da rede ich nochmal über elektrischen Stuhl oder über irgendwelche Foltermethoden und so weiter und so fort. Das war, ist grausam gewesen für die. Der sogenannte Christus, also der Gesalbte, der König, hat einen Tod erleidet, der nur Schwerverbrechern und unverbesserlichen Rebellen gegen das Römische Reich zugedacht war. Und wir lesen das bei Jesaja. Er war der Allerverachtetste. Also nachdem sie ihn geschlagen und bespuckt, ausgepeitscht und verspottet haben, nachdem sie einen unsäglich ungerechten Prozess mit ihm durchgeführt haben, haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und das Kreuz war nicht nur ein extremes Folterinstrument, es bedeutete einen qualvollen Tod. Aber es ging noch weiter. Menschen wurden gekreuzigt, um sie auf die größtmögliche Art und Weise zu entehren, zu erniedrigen. Es ging nicht einfach darum, sie nur zu foltern oder sie nur zu töten. Es ging darum, sie zu erniedrigen, über den Tod hinaus. Und weil das hinter der Kreuzigung steckte, sagte eben so jemand wie Cicero, er klagte darüber. Ja, es wurden immer mehr Leute gekreuzigt und irgendwann war es so, dass die Kreuzigung immer näher an die Römer ranrückte, so im Sichtbereich und so. Ja, das ist schrecklich für die gewesen. Wir wollen ja auch nichts mit irgendwelchen Hinrichtungen zu tun haben. Ja. Er sagte, selbst das Wort Kreuz sollte weit entfernt sein. Nicht nur von der Person eines römischen Bürgers, sondern auch von seinen Gedanken, seinen Augen, seinen Ohren. Das musste absolut tabuisiert werden. Er sollte nie irgendwie auf den Gedanken überhaupt an sowas Schlimmes kommen, wie die Kreuzigung, wie das Kreuz. Jesaja 53, Vers 3. Die Menschen verbargen ihr Angesicht vor ihm. Das wollte keiner an sich ranlassen, sowas Abscheuliches, Grausames. Warum? Weil der am Kreuz hing, offensichtlich von Gott verflucht war. Wer am Kreuz hing, galt nicht nur im Römischen Reich für verflucht, entehrt und erniedrigt, sondern, das war auch bei den Juden so, das war schon im Alten Testament ganz klar, da steht im 5. Mose 21, Vers 22 folgende, wer am Holz hängt, der ist verflucht, der kennt diese Stelle. Ja? Wenn da jemand hingerichtet wurde und man wollte ihn wirklich bestrafen, dann wurde er danach nochmal an ein Holz gehängt, um ihn wirklich zu erniedrigen über den Tod hinaus, um diesen Fluch deutlich zu machen. Nicht ohne Grund schrie Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat tatsächlich diesen Fluch getragen. Einen gekreuzigten Juden, irgendwo vom äußeren Rand des Imperiums, als Gottgesandten, ja göttlichen Retter, Herrn der Welt, kommenden Richter aller Menschen zu verkünden, klang in den Ohren aller halbwegs gebildeten Zuhörer absolut verrückt und anmaßend. Also Retter war natürlich cool. Retter wurden schon immer gemocht. Wir brauchen Retter, wir wollen Retter. Retter sollen cool sein, sollen kräftig sein und so weiter. Aber sowas, bitte nein. Alle lieben Heldengeschichten. Aber der Retter und Held des Christentums war durch das Kreuz stigmatisiert. Und jetzt kommt Paulus und hat nichts Besseres zu tun, als gerade die Kreuzigung Jesu zur zentralen Botschaft seiner Verkündigung zu machen. Da hätten wir gesagt damals, da kannst du gleich einpacken. Das wird sowieso nichts. Wenn du mit dieser Botschaft als Zentrum losziehst, ja, vielleicht so, wir wissen, dass das Kreuz notwendig ist, aber vielleicht irgendwo da so am Rande, im Kleingedruckten. Und Paulus sagt, ja, ich habe nichts anderes, ich weiß nichts anderes, ich will nur das Kreuz verkündigen. Die Aussage dieser Botschaft vom Kreuz lautet folgendermaßen zusammengefasst. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig und steht unter Gottes ewigem Gericht. Der Mensch ist durch die Sünde bis in sein innerstes Wesen verderbt, sodass er sich auf keinen Fall aus eigener Kraft verbessern, gerecht machen oder retten könnte. Sein verlorener Zustand ist so katastrophal, dass nur Gott selbst ihn retten kann. Dass nur die mächtigste Macht, die größte Macht, der über allem steht, die Kraft und Macht hat, ihn zu retten. So verloren ist der Mensch. Und darum musste Gottes Sohn Mensch werden, um stellvertretend die Strafe für unsere Sünde, ja, den Zorn Gottes, den Fluch zu tragen. Das geschah am Kreuz. Jesus trug den Zorn Gottes, um für unsere Schuld zu bezahlen und zu sühnen. Keine Angst, ich rede jetzt nicht weiter über das Thema, für den, der nach mir die Bibelstunde hält, zu dem Thema, das kommt dann noch morgen. Und diese tiefere Botschaft des Kreuzes, dass diese grausame Erniedrigung nicht nur ein Versehen oder vielleicht sagen wir mal ein vorbildlicher Akt, ja, so Jesus das Vorbild war, sondern ein von Gott gewolltes und gefordertes, geschenktes und absolut notwendiges Opfer für die Sünden der Menschen. Das ist bis heute das größte Ärgernis und eine Torheit für die Menschen. Der dornengekrönte Heiland, der am Kreuz für uns sterben musste, ist den meisten Menschen genau deswegen ein großer Dorn im Auge. Das wollen sie nicht. Helden ja, Vorbilder ja, Leute, die sich aufopfern für eine größere Sache ja, aber dass Gottes Sohn tatsächlich sterben musste, damit ich gerettet werde, ein Gericht, ein Zorn tragen musste und anders ging es nicht, nee. Ist es wirklich so schlimm? Die Botschaft vom Kreuz bedeutet also nicht nur Erniedrigung für Jesus, sondern sie ist zutiefst demütigend für jeden Menschen. Jesus hatte keine Gestalt und Pracht und war verachtet. Warum? Weil er unsere Stellung einnahm. Also nicht Jesus war so schlecht, dass er dort hängen musste. Du und ich, wir sind so schlecht. Wenn jemand zu dir kommt und erzählt dir, warum du so schlecht bist, dann kriegst du ein schlechtes Gefühl, auch als Christ. Wenn jemand all deine Schwächen und Fehler und so dir mal richtig vorzählt und erzählt so hör mal du auf der Freizeit, ich habe dich mal ein bisschen beobachtet, also am Buffet, ja, dein Verhalten und dann am Abend, wie du dich da am Feuer und überhaupt und all das zusammenzählst, dann sinkt deine Stimmung. Das ist ja alles nur, okay, da lachen wir noch drüber, aber das ist wirklich erniedrigend für jeden Menschen. Es ist natürlich faszinierend, es ist Gnade pur, dass Jesus dann dieses Symbol der Folter und der Schlimmsten, der Menschenverachtung selbst zu einem Symbol der Barmherzigkeit und Liebe Gottes gemacht hat. Dass wir das Kreuz heute als das Symbol der Liebe Gottes sehen. Aber wisst ihr was? Paulus setzt dem jetzt noch einen drauf. Ja? Die Spitze dieser alle menschliche Weisheit zerstörenden göttlichen Torheit ist, dass genau diese Botschaft, die keiner hören will, die Kraft hat, Menschenherzen anzurühren und zu verändern. Diese Botschaft ist also nicht nur anstößig erniedrigend, sondern wirksam demütigend. Sie bewirkt, dass Menschen Buße über ihre Sünde tun und an Gott glauben. Sie bewirkt, dass Menschen Sünde hassen und Gott lieben. Ja, was sagt Paulus da? Also im 1. Korintherbrief, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Jetzt schaut euch diese Wende an. So wie der Unglaube der Menschen zur Erfüllung von Jesaja 53 führte, so führt die Verkündigung der Erfüllung von Jesaja 53 durch Jesus Menschen zum Glauben an Jesus. Es hat sich einfach gewandelt, ja? Die ersten beiden, die durch die Verkündigung der Erfüllung von Jesaja 53 höchstwahrscheinlich zum Glauben geführt wurden, das waren die Emmaus-Jünger. Ja? Jesus hat diesen beiden Jüngern das Evangelium aus dem Alten Testament verkündet. Es sollte mich wundern, wenn er nicht auf Jesaja 53 gekommen ist. Definitiv der Erste, wir haben das ja gestern gehört, war der Kämmerer aus Äthiopien, der genau durch dieses Kapitel zum Glauben kam. Und wir haben heute gehört, dass die Juden dieses Kapitel in ihrer Perikopenlesung komplett überspringen. Die kennen das gar nicht. Ernst Modersohn berichtet von einem Pastor, der einen Rabbi gebeten hat, mit ihm Bibel zu lesen auf Hebräisch. Einfach so zum Üben, zum Hebräisch lernen. Und dann sind sie halt Stück für Stück durchgegangen und dann hat dieser Rabbi das erste Mal Jesaja 53 gelesen. Ach so, und der Rabbi hat gesagt, hör mal, wir können das gerne machen, aber nicht, dass du anfängst, mich jetzt bekehren zu wollen. Nein, kein Thema. Wir wollen einfach nur Hebräisch Bibel lesen. Dann hat er Jesaja 53 das erste Mal gelesen und ist irgendwie nachdenklich geworden. Und dann hat er es gerade nochmal gelesen, noch mehr überlegt, hat das nochmal gelesen. Und nach dem dritten Mal ist er zum Glauben gekommen. Und er gemerkt hat, das kann ja nicht wahr sein. Und daran liegt eine wichtige Anwendung für uns. Weil Jesaja 53 durch das Kreuz Jesu Wirklichkeit geworden ist, dürfen wir diese Botschaft mit Zuversicht verkündigen. Und das führt mich zur zweiten Stelle, wo dieser Vers im Neuen Testament wörtlich zitiert wird. Römer 10, Vers 16. Paulus schreibt: Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Aber jetzt auf einmal sagt er gleich im nächsten Vers: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Also ja, es gibt immer noch genug, die der Verkündigung nicht glauben. Aber wenn jemand zum Glauben kommt, dann nur durch die Verkündigung von diesem Wort, von der Erfüllung von Jesaja 53. Weil Gottes Geist durch dieses Wort wirkt. Der Geist, den übrigens auch gerade der Prophet Jesaja an vielen Stellen verheißen hat. An Jesus glauben bedeutet also, sich ihm unterzuordnen, sich ihm zu unterwerfen. Es bedeutet, seine eigene Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit, Versklavung und Sünde anzuerkennen. Es bedeutet, sich zu demütigen. Und diese Botschaft bleibt völlig unattraktiv bis heute. Aber wenn du deine Sünde und deine Verlorenheit und deine geistliche Dürre erkannt hast, dann wird schon der erste Vers von Jesaja 53 für dich zum Trost. Wenn dort steht, Jesus kam in diese Welt, er wuchs auf wie ein Spross aus dürrem Erdreich, dann steckt da etwas drin, nämlich, dass sich Jesus mit diesem dürren Erdreich, das wir sind, identifizierte. Er kam, um sich mit uns sündigen Menschen zu identifizieren. Und viele von denen, die zunächst Jesus abgelehnt und verachtet haben, wurden später durch die Verkündigung der Erfüllung von Jesaja 53 gläubig. Ja, ich habe euch gefragt, wer steckt denn hinter dem Wir da in Vers 1? Und schon in der zweiten Strophe, das sind ja immer drei Verse, bilden ja immer eine Strophe, also schon in der nächsten Strophe, in diesem Gottesknechtslied, da sehen wir, später haben eben diese Menschen doch geglaubt. Ja, sie haben ihn verachtet, aber später dann haben sie gemerkt, er kam ja für uns. Also durch die Erfüllung von Jesaja 53 sollte das dürre Erdreich wieder mit Wasser benetzt werden, sollte der Geist Gottes die Herzen erwecken. Also unser erster Punkt lautete, warum die Menschen nicht an Jesus glauben. Aufgrund ihres Stolzes, aufgrund der geistlichen Dürre in ihren Herzen. Wir haben diese Kette gesehen, der Unglaube oder diese geistliche Dürre, ja, die zum Unglauben führt, führt zum Stolz, der Stolz zur Verachtung Jesu, die Verachtung zum Kreuz, das Kreuz zur Erfüllung von Jesaja 53, die Erfüllung zur Verkündigung und die Verkündigung bewirkt Glaube. Es beginnt mit Unglauben, aber am Ende dieser Kette ist Glaube. Und wir gehören hoffentlich alle zum zweiten Teil dieser Kette. Ja, wir haben die Erfüllung gesehen, die Verkündigung gehört und durften ihr glauben. Halleluja! Deshalb sitzen wir jetzt hoffentlich alle hier und fragen uns, das ist alles so schön, aber warum beschäftigen wir uns eine ganze Freizeit lang mit diesem Kapitel, wo es um eine Sache geht, die wir doch schon begriffen haben? Wir wissen das doch. Wir reden hier vielleicht immer so, als ob das alles ganz neu ist, aber alle wissen, Jesaja 53, das ist über Jesus und das Kreuz und das ist erfüllt, wir glauben das und deshalb sind wir gerettet, oder? Nun, ich denke, wir müssen die Ermahnung, die hier in diesen ersten drei Versen steckt, schon sehr ernst nehmen. Auch wir, die wir das glauben. Mindestens aufgrund von zwei Bereichen in unserem Leben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Unglaube, warum Christen nicht immer auf Jesus vertrauen. Okay, warum Christen nicht auf Jesus vertrauen, das widerspricht sich ja schon. Ne? Also wenn du Christ bist, bist du ja eigentlich einer, der auf Jesus vertraut. Wie kann das sein, dass Christen nicht auf Jesus vertrauen? Wir haben uns doch unter das Kreuz gedemütigt. Und wir glauben, dass Jesus unser Heiland ist, der dort für uns gestorben ist. Aber ich denke, wir haben mit Unglauben zu kämpfen mindestens in zwei Bereichen. Der erste Bereich, also eigentlich sollte das sozusagen per Klick sich immer klapplich. Ja? Ich hatte das extra formatiert, ist egal. Der erste Bereich ist Angst vor Leid. Es geht darum, dass wir Angst haben, mit Christus zu leiden. Die Bibel sagt sehr deutlich, haben sie ihn verachtet, dann werden sie auch euch verachten. Haben sie ihn verfolgt, werden sie euch verfolgen. Und ja, wir sind wirklich dankbar, dass Jesus nicht auf Petrus gehört hat, der zu Jesus gesagt hat, als Jesus vom Kreuz sprach, dies widerfahre dir nur nicht. Wir sind so dankbar, dass Jesus nicht auf Petrus gehört hat. Aber wenn uns das Leid droht, in der Nachfolge Jesus sagen wir was? Dies widerfahre mir nur nicht. Und was tun wir da nicht alles, um Leid zu entgehen? Könnt euch ja mal prüfen, mal hinterfragen. Was tun wir nicht alles, um Leid irgendwie zu entgehen? Wir wollen kein Leid in unserem Leben. Das ist uns ganz, ganz unangenehm, wenn wir persönlich Leid erfahren. Und wenn jemand anders Leid erfährt, dann tut uns das Leid, aber wir wollen es auch gar nicht so nah an uns ranlassen. Das ist schon zu leidvoll für mich. Und wenn wir dann Leid erfahren, was ist dann unsere Reaktion? Enttäuschung, Murren, Herr, warum? Vielleicht sogar Verbitterung. Können wir wirklich von Herzen sprechen, Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn? Also unsere Gemeinde hat gerade in der letzten Woche ein großes Leid miterlebt. Von einem Mann aus unserer Gemeinde ist seine kleine Nichte mit 1 Jahr und 5 Monaten gestorben. Innerhalb kürzester Zeit. War gerade noch gesund, dann musste sie nach Hause wegen Fiebern und ist ins Krankenhaus, in der Intensivstation und dann ist sie letzten Sonntagnacht gestorben. Das war die Tochter seiner Schwester. Das war das erste Enkelkind, die hat auch sonst keine anderen Kinder. Also es ist so richtig, richtig traurig. Und das natürlich hat unsere ganze Gemeinde in Trauer gestürzt. Und wir haben wieder was erfahren dürfen dadurch. Nicht die Theorie über das Leid. Noch nicht mal die Bibelstunden zum Thema Leid läutern und stärken unseren Glauben, sondern das Leid selbst. Das Leid, was wir erfahren haben, das hat uns wieder dazu geführt, dass wir zusammengerückt sind, dass wir gebetet haben, dass wir gemerkt haben, wie vergänglich und zerbrechlich wir sind. Also wir brauchen Leid und Verachtung nicht mit Macht zu provozieren oder zu suchen. Darüber haben wir heute Vormittag geredet. Aber wir sollten uns eben auch nicht davor drücken oder scheuen oder uns verwundern, wenn uns Leid trifft. In welcher Form auch immer. Es ist ja nicht immer die Verfolgung, sondern es ist halt einfach, dass jemand stirbt. Oder dass da eine schwierige Diagnose kommt für dich oder was auch immer. Im Leid sollten wir dann auf den schauen, der das größte Leid für uns getragen hat. Und erkennen, und das ist das, was die Bibel sagt, selbst das Leid, was Gott in unserem Leben gibt, ist eine Gnadengabe Gottes. Die Bibel sagt, es ist ein Geschenk Gottes. Also das ist, denke ich, der erste große Bereich, wo wir, die wir an Christus glauben, mit Unglauben zu kämpfen haben. Wir kennen, wir müssten es doch wissen, wir kennen Jesaja 53. Und der zweite Grund, das ist der praktische Atheismus. Und ihr habt es gleich geschafft, danach sind wir durch. Wir glauben für unsere Rettung auf Christus, klar. Wir glauben an Jesaja 53. Aber wir begrenzen Jesaja 53, wir begrenzen das Evangelium auf Sündenvergebung und ewiges Heil. Und unser irdisches Leben bleibt in der Praxis davon oftmals getrennt. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, in allen Bereichen des Lebens soll das euer Wichtigstes, euer Ziel sein, das, wonach ihr trachtet, was ihr vor Augen habt. Doch, wie sieht's aus? Selbst wenn man an Jesus glaubt und sich treu zu ihm bekennt, wenn man daran glaubt, dass Jesus regiert, ja, selbst wenn man daran glaubt, dass sich einmal jeder Mensch vor ihm verantworten muss, gibt es eben doch oft diesen praktischen Atheismus, der so lebt, als gäbe es keinen Gott. B.B. Warfield hat dazu geschrieben, der formale Atheismus verleugnet Gott. Das ist das, was wir alle gut kennen. Das sind die, die nicht an Gott glauben. Der praktische Atheismus aber macht die vielleicht noch erstaunlichere Sünde, macht sich der vielleicht noch erstaunlicheren Sünde schuldig, den Gott, zu dem man sich bekennt, zu vergessen. Wie sieht das jetzt aus? Du bekennst dich zu Gott, aber du ordnest dein Leben so, als ob es keinen Gott gäbe. Ich meine, klar, wir glauben an Gott, wir suchen auch Gottes Segen und Weisung in manchen Angelegenheiten, aber eben auch in anderen nicht. Wir begrenzen förmlich seinen Wirkungsbereich. In manchen Krisen vertrauen wir auf Gott, in anderen nicht. Man denkt, dass man das, was man hat, aus eigener Kraft und Anstrengung erworben hat. Ja, mein Können, meine Fähigkeiten, meine Disziplin. Wenn es um meine tägliche Versorgung geht, um meinen Job, um meinen Alltag, den muss ich bewältigen. Da vertraue ich auf meine Kraft, meine Arbeit, mein Geld und so weiter. Also der praktische Atheismus, der zeigt sich an unserem Stolz. Der zeigt sich in unserem Gefühl der Unabhängigkeit. Ja, ich habe es im Griff. Ich schaffe das. Aber da zeigt sich noch mehr vielleicht nicht an unserem Stolz, sondern an unserer Sorge, an unseren Ängsten. Wer bisher vielleicht noch sagt, nein, 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 ich weiß, alles kommt von Gott, ich kann nichts machen ohne Gott, ist mir völlig klar. Vielleicht ist es dann der Bereich, wo du mehr betroffen bist, deine Sorge, deine Ängste. Ich lese noch mal einmal ein Zitat von B.B. Warfield, was ich so gut dafür fand. Ist es wahr, dass wir das ewige Wohlergehen unserer Seelen Gott anvertrauen können, aber nicht das zeitliche Wohlergehen unseres Körpers? Stimmt es, dass er uns unter den unvorstellbaren Kosten des Todes seines Sohnes Rettung verschafft hat und dass er nicht durch das Wort seiner Allmacht für unsere Nahrung und Kleidung sorgen wird? Stimmt es, dass wir am Bett unseres sterbenden Freundes stehen und ihn in gutem Vertrauen auf Gott in die Ewigkeit hinausschicken können und dass wir denselben Freund nicht in die Welt hinausschicken können im Vertrauen darauf, dass Gott ihn erhalten wird? Also ihr Eltern, wie ist es denn mit euren Kindern? Was tut ihr nicht alles, damit eure Kinder das Evangelium hören und dem Evangelium glauben? Damit sie gerettet werden in Ewigkeit. Und wie sehr besorgt seid ihr um eure Kinder, dass ihnen ja nichts passiert. Ja, was machen wir nicht alles, damit unsere Kinder, dass sie kein Leid erfahren im Leben? Das ist nur ein Bereich, es gibt noch so viele Bereiche, vielleicht mehr, die uns gar nicht so bewusst sind, wo wir im praktischen Atheismus leben. Und deshalb kommen wir jetzt... Dankeschön. Zum Abschluss, und den dürft ihr selbst gestalten, wir machen eine kleine Gruppenarbeit. Ich möchte einfach, dass ihr, wie ihr jetzt gerade zusammensetzt, so mit 3, 4 Leuten vielleicht oder 5, wie es sich gerade passt, euch kurz unterhaltet zu dem, was ihr hier seht. Gibt es praktischen Atheismus in deinem Leben? Was kann man dagegen tun? Also ich gehe einfach davon aus, dass der ein oder andere von euch schon mal so die Erfahrung gemacht hat. Hey, da habe ich einfach nicht auf Gott vertraut, obwohl ich es hätte wissen müssen. Obwohl ich es... Was habe ich da nicht alles gemacht, um da durch die Situation zu kommen, anstatt einfach im Nachhinein, ich hätte doch einfach auf Gott vertrauen können von Anfang an. Ja, dass ihr euch mal ein bisschen austauscht über diese Fälle und was dann passiert ist oder was ihr getan habt, was wir dagegen tun können. Dass wir eben nicht in diesen Unglauben hinein hereinrutschen und dass ihr dann vielleicht nur so nach ungefähr 10 Minuten Gespräch noch miteinander betet eben dazu. Ich bete jetzt kurz mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, weil es in uns so dürr ist, weil wir geistlich ausgelaugt sind. Und selbst jetzt, wo wir deinen Sohn kennenlernen durften, gibt es so viele Momente in unserem Leben, wo wir Angst haben, wo wir uns Sorgen machen oder wo wir in Stolz verfallen. Herr, wir bitten dich, dass wir wirklich mit und zum ganzen Leben in allen Bereichen auf dich vertrauen, dass wir immer vor Augen haben, du, Herr Jesus Christus, hast den Fluch Gottes für uns getragen. Der Zorn Gottes liegt nicht mehr auf unserem Leben. Im Gegenteil, wir sind angenommen, wir sind Kinder Gottes. Und du bist der Herr, der über allem regiert und du führst uns. du meinst gut mit uns. Wir loben und preisen dich dafür. Schenk, dass wir das wirklich vor Augen haben, in unserem Herzen haben. Amen.